möchte anfangs auch nochmal beten. Jesus, wir wollen von dir lernen für unser Leben und wir wollen dich um offene Herzen bitten. Segne unser Reden und Hören. Amen. Die Passionszeit, die biegt am heutigen Palmsonntag auf so eine Zielgerade ein. Jetzt ist nochmal die stille Woche. Und mit Karfreitag und Ostern, da feiern wir als Christen ja im Grunde die allerhöchsten Feiertage. Feiertage sind wichtig, weil sie uns an das Gute erinnern, was wir in unserem Leben erfahren haben, auch von Gott. Wir feiern unseren Geburtstag, so wie David letzte Woche. Wir Männer erinnern uns hoffentlich an den Hochzeitstag, sonst gibt es nämlich Ärger zu Hause bei der Frau. Als Staat hier in Deutschland, da feiern wir auch Höhepunkte, die es gibt, Höhepunkte wie den Mauerfall, die Wiedervereinigung. Und als Christen, da haben wir eben auch solche Feiertage, wo wir uns an das Gute erinnern, wo wir immer wieder die alten Dinge vorholen, um zu sagen, ja, davon leben wir, das ist kostbar. Heute soll es darum gehen, dass der Tod und die Auferstehung von Jesus, dass die nicht zufällig in diese Zeit vom jüdischen Pessachfest, also Passafest, hineingefallen sind. Dass da also zwei ganz große Feiertage zusammenkamen aus zwei unterschiedlichen Strömungen, die aber einen gemeinsamen Nenner haben oder mehrere sogar. Da haben wir einmal das Pessachfest der Juden, das große Fest, an dem sie sich erinnert haben an diese legendäre Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Pessach, das bedeutet übersetzt so viel wie vorüberschreiten, denn damals ging ein Engel durch ganz Ägypten und hat die 10. Plage dort vollstreckt und die Erstgeburt in Ägypten dort umgebracht als Strafe, als um den ägyptischen König, dem Pharao, weich zu machen. Und bei den Juden ging der Todesengel aber vorbei, er ist vorübergeschritten. Und so sind sie davongekommen. Diese große Geschichte aus dem Alten Testament ist, wenn man sich das wie im Theater vorstellt, ist die große Kulisse im Hintergrund und im Vordergrund ist Jesus mit seinen Jüngern, wie er das Abendmahl feiert, wie er stirbt am Kreuz, wie er aufersteht. Die Schriftlesung, die hat schon Lukas 22 erwähnt und im Vers 15, da sagt Jesus, mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Das heißt, Jesus sagt, ich bin total gerne mit euch, meinen Jüngern zusammen und ich möchte dieses Passahlamm feiern. Wortwörtlich heißt es wirklich, dass ich es absolut herzlich, also das wird doppelt gesagt, es ist ihm total wichtig, das zu feiern, diese Kulisse zu betonen und gleichzeitig im Vordergrund etwas zu sein, nämlich er selber, Jesus ist das Lamm Gottes, das die der Welt Sünde trägt, so hat es Johannes der Täufer am Anfang des Johannesevangeliums schon ausgedrückt. Jesus ist das Lamm Gottes und er steht nur Stunden davor zu leiden und am Kreuz für die ganze Menschheit zu sterben. Und nichts ist ihm wichtiger als dieses feierliche Abendessen mit seinen Freunden. Das Pessachfest ist ein Familienfest. Da sind die, die eng zusammengehören, zusammen. Und statt sich mit seinen Geschwistern oder seiner Mutter zu treffen, macht Jesus das mit seinen Jüngern, denn das ist die Familie, die er in dieser Zeit hatte. Die Dinge, die Jesus gesagt hat bei diesem letzten Abendmahl, die waren sehr, sehr bedeutungsvoll, auch für uns noch heute. Er hat gesagt, hier macht euch keine Sorgen, wenn ich weg bin, ich sende euch den Tröster. Pfingsten ist es dann passiert, der Heilige Geist kam. Jesus hat gesagt, bleibt an mir dran, wie die Reben am Weinstock dranbleiben, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Jesus hat gesagt, ganz wichtig auch für uns, Leute, habt euch untereinander lieb und vertragt euch. Denn das verherrlicht mich und meinen Vater. Heute wollen wir uns erstmal so ein bisschen diese Kulisse angucken im Hintergrund, also das Pessachfest aus dem Alten Testament, und das dann in Beziehung setzen zu dem, was bei Jesus passiert ist, im Vordergrund, vorne auf der Bühne für die ganze Menschheit. Pessach, das war das Fest der Juden, es ist ein israelisches Fest, es wird heute noch gefeiert, in diesen Tagen. Also in ein paar Tagen geht's los. Und das Erste, was auffällt, ist, dass im Alten Testament wie im Neuen Testament, dass der Gott, an den wir glauben und auch die Juden glauben, der Gott ist ein großer, mächtiger Befreier. Im Alten und Neuen Testament sind nicht die Menschen die großen Helden, die Geschichte schreiben, die es richtig drauf haben, sondern wir Menschen, wir sind gefangen. Wir sind gefangen in unseren eigenen Irrwegen. Wir lassen uns von unseren manchmal negativen Gefühlen in die Irre führen. Und wir werden auch gefangen gehalten, manchmal von anderen Menschen, von Umständen. Und das Volk Israel, das war damals im Alten Testament mehr als 400 Jahre lang in Ägypten gewesen. Und die letzten Jahre davon waren wirklich Sklaverei. Anfangs waren sie Gäste, sie waren geduldete Flüchtlinge, aber sie wurden missbraucht und immer mehr in die Sklaverei geführt. Und da konnten sie nun aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Sie mussten da funktionieren und der Pharao Ramses II., der war einfach zu mächtig. Auch heute sagen die Geschichtswissenschaftler, dass es keinen mächtigeren Pharao gab als Ramses II. Aber Gott, der Gott dieser Sklaven, der Gott Israels, der war damals wie heute mächtiger. Und dieser Gott, der zwang, dieser Gott, der zwang den Pharao und alle Götter Ägyptens mit diesen 10 Plagen in die Knie. Und das nicht, weil die Israeliten es verdient hätten, weil sie fleißig gebetet hätten, sondern einfach nur, weil er gnädig ist und weil er gesehen hat, wie sein Volk, die Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob, wie die leiden. Wenn die Juden zur Zeit Jesu Pessach gefeiert haben, dann haben sie genau daran gedacht, dass Gott diesen Umstand damals in der Geschichte verändert hat. Und der Tod von Jesus am Kreuz, der ist so, wie im Alten Testament Gott das Volk Israel befreit hat, eine Befreiung. Es ist nicht die Befreiung von der Sklaverei eines menschlichen Herrschers, sondern Jesu Tod hat von Sünde und Tod befreit. Von Mächten, die uns gefangen halten, die verhindern, dass wir mit dem allmächtigen Gott zu tun haben können. Jesus selbst als Sohn Gottes, er trug unsere Schuld und er nahm damit die Trennung, die wir Menschen vorher hatten zu seinem Vater, diese Trennung nahm Jesus auf sich. Er wurde von Gott verlassen, damit wir wieder zu Gott, dem Vater, zurückkehren können. Und damit hat Jesus uns befreit, auch von der Herrschaft des Teufels, die vorher über uns war. So wie der Pharao den fliehenden Israeliten hinterher stürmte, sie aber nicht mehr greifen konnte, so kann auch uns Christen der Teufel nichts mehr anhaben. Er kann uns noch bedrohen, er kann auch uns noch Angst machen, er kann auch Buh machen und mit den Säbel rasseln. Aber in Christus Jesus sind wir geborgen, wir sind eine neue Kreatur, wir gehören zur Familie Gottes dazu und sind sicher. Der Umstand, dass alles Wichtige von Gott abhängt, der ist also in beiden Geschichten, die 2000 Jahre voneinander entfernt sind, gleich. Und dafür können wir nur danken. Das kann man feiern. In beiden Geschichten waren nicht die Menschen die Helden, die Menschen konnten nur diese geschenkte Freiheit annehmen. Die Israeliten in Ägypten, das waren Arbeiter, das waren Sklaven, die haben Ziegel gebrannt, Tag ein, Tag aus. Das waren keine Kämpfer, die durften auch keine Waffen haben, höchstens mal einen Löffel. Das Einzige, was sie tun sollten damals im Alten Testament, war Gottes Anweisung zu vertrauen. Und das Pessachfest erinnert eben an diese 10. Plage, mit der dann schließlich die Befreiung eingeläutet wurde. Wer mitlesen möchte, im Alten Testament, zweites Buch Mose, also Exodus ab Kapitel 12, da lese ich die ersten 10 Verse mal vor. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel am 10. Tage dieses Monats: Nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus, also für eine Familie. Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll die ganze Gemeinde Israel es schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Und sie sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Das sind die Anweisungen. Hier wird ein Lamm geschlachtet, ein junges Tier, ein reines Tier. Und das Blut, was die dann an die Türpfosten streichen, das ist nicht etwas was Magisches, so wie man die Vorstellung hat, dass Knoblauch gegen Vampire hilft oder so, sondern wer als Jude damals seine Tür mit diesem Blut bestrich, der war gehorsam, er hat etwas getan im Glauben. Ja? Das war keine logische Sache, sondern es war im Glauben. Das Essen vom gegrillten Lamm, das war dann im Volk Israel von einer Aufbruchsstimmung durchzogen. Sie sollten sich da nicht zu bequem hinsetzen, sondern sie sollten die Schuhe anziehen, steht es dann ein bisschen weiter. Sie sollten den Gürtel haben, sie sollten reisefertig sein, abmarschfertig. Und sie sollen ungesäuertes Brot essen, das heißt, dem Brot wird nicht mal die Zeit gegeben, dass es richtig durchsäuert, sondern es ist noch ganz frisch, im Grunde so ein halber Teig. Man darf maximal 18 Minuten das Getreide mit Wasser in Berührung bringen bei den Juden. Das Lamm, das dann hier erwähnt wird, das soll dann komplett aufgegessen werden. Es sollen keine Spuren zurückbleiben. Die Israeliten machen sich auf die Reise. Und die bitteren Kräuter, die sollen an die bittere Zeit erinnern, die nun ein Ende findet. Und auch das Bittere, ja, dass die Ägypter dann ihre Arbeitskräfte loswerden. Die Israeliten, die konnten an dieser Stelle, bei diesen kryptischen Aufforderungen, sie konnten nichts weiter tun als Folge leisten. Und das hat ihnen die Freiheit gebracht. Bei Jesus ist es ganz ähnlich. Wir können dem Folge leisten, was er über sich selber sagt. Er sagt in Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Also bei Jesus geht es auch darum, dass wir seinen Anweisungen vertrauen, dass wir das tun, was er möchte. Gott reicht im Alten und im Neuen Testament den Menschen seine Hand hin und sagt: Ich bin ein Befreier, vertraut mir, ergreift diese Hand. Und wenn du heute Sorgen mitgebracht hast und Traurigkeit, dann reicht er dir diese Hand auch und sagt: Ich sehe dich. Und diese Hand ist für dich da, extra für dich, heute Morgen. Und du musst nicht allein sein mit deiner Gefangenschaft, mit dem, was dich einengt, was dir Probleme macht. Du bist nicht allein. Ich hab dich lieb. Greif doch diese Hand, vertrau mir. Dann bist du nicht mehr allein und ich kann ein bisschen in dein Leben hineinwirken. Gottes Rettung ist immer ein unverdientes Geschenk und dafür können wir einfach nur danken. Dafür konnten die Juden im Alten Testament nur danken. Die haben es nicht verdient, dass Gott sie rausgeholt hat. Und dafür können wir nur danken, dass Jesus ein für alle Mal sein Leben geopfert hat. Es gibt aber ein Problem, wenn wir Gutes mit Gott erleben. Und das wird durch folgende Liedzeile deutlich. Nichts ist vergesslicher als Dankbarkeit. Und darum, dritter Punkt, Erlebtes soll durch Gedenken nicht verloren gehen. Gott kennt uns und Gott weiß, dass wir manchmal ja kein gutes Gedächtnis haben. Er weiß, wie schnell wir das Gute, was wir erlebt haben, vergessen, die Krise, aus der er uns herausgeholfen hat. Wir vergessen so schnell und so leicht. Wir gewöhnen uns an das Schöne und wir achten seine Geschenke immer wieder auch als gering, weil wir uns daran gewöhnt haben. Und darum hat Gott, schon bevor er im Alten Testament das Volk Israel befreite, hat er angeordnet, dass man jährlich da ein Traditionsfest draus macht. Und das lesen wir in Vers 14 und 17 im Exodus 12. 14 bis 17 lese ich euch nochmal vor. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, ist vom ersten Tag an bis zum 7. Tag, der soll ausgerottet werden aus Israel. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein und am 7. soll auch eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun, nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr euch zubereiten. Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote. Nach der jüdischen Zeitrechnung haben wir heute das Jahr 5783. Und das Pessachfest, das Fest der ungesäuerten Brote, das wurde fast die ganze Zeit, seit dieser Befehl hier erging, in Ägypten wurde fast durchgängig gefeiert. Es gab nur die Zeit der Richter, wo die Israeliten auch das vergessen haben und sich erst später daran erinnern mussten. Das Pessachfest fällt dieses Jahr auf den 6. bis 13. April, ist also immer eine Woche. Im Laufe der Jahrtausende, da haben sich feste Traditionen entwickelt, wie man dieses Fest feiert, und das nennt man Haggadah. Und neben dem Essen von ungesäuerten Broten, die man Matzen nennt, da gibt es eben auch ein bisschen Lammfleisch und es gibt diese bitteren Kräuter und eine ganze Reihe von Gebeten und Gesängen. Es gibt den Kiddushbecher, also wo man Wein trinkt, rituell sich immer an das erinnert, was Gott Gutes getan hat. Ich habe ein paar Fotos davon mitgebracht, kann Silvio ja mal ranwerfen an die Wand. Da haben wir einmal einen Sederteller, da fängt also diese Woche an mit einem Sederfest abends als Familie. Und da hat man so ein bisschen Lammfleisch und man hat eben auch diese bitteren Kräuter, die man dann in Salzwasser eintaucht. Dann gibt es eben auch noch einen Kelch mit Wein dazu. Und es gibt eben dafür, machen wir mal nächstes Foto, eben auch ganz klare Spielregeln. Die hier zum Beispiel, das ist eine Pessach-Haggadah, also das heißt so eine Ordnung, ein Ablaufplan, wie man das feiert, und die ist aus dem Mittelalter. Und da sieht man mittelalterlich, wie das Volk Israel in Ägypten ist, hier in dem ersten Foto, also es ist wie ein Comic, und dann tragen sie die Bundeslade raus, dann sieht man da etwas Wasser, seht ihr das? Ja, da gehen sie also durchs Rote Meer durch und feiern Pessach. Und dann nächstes Foto noch. Da haben wir dann nochmal dieses Familienfest, da wird also auch bei den Juden heutzutage diese Festordnung auf den Tisch gelegt und dann wird das abgearbeitet. Ich habe hier eine Pessach-Haggadah für Kinder bei Amazon mir mal gekauft und hier steht dann eben drin, was in welcher Reihenfolge es losgeht. Ja? Da sagt man erstmal einen Segen, trinkt schon mal ein Schlückchen Wein und erinnert sich an Gott, dann werden die Hände ordentlich gewaschen, gehe ich mal einfach ein bisschen durch, dann werden die Matzen, also diese Brote, die ungesäuerten, hier dargereicht und dann werden Fragen gestellt. Und zwar von Kindern. Die Kinder sollen dann fragen, in jeder anderen Nacht essen wir gesäuertes Brot und Matze, warum essen wir in dieser Nacht nur Matze, also nur ungesäuerte Brote? Dann fragt das Kind in jeder anderen Nacht, essen wir alle Arten von Kräuter? Warum essen wir heute nur bitteres Kraut? In jeder anderen Nacht tauchen wir das Gemüse einmal ein. Warum in dieser Nacht zweimal? Und in jeder anderen Nacht essen wir im Sitzen oder angelehnt. Und warum nun so anders? Und diese Fragen der Kinder, die sollen dann beantwortet werden. Und das alles hilft dann zu verarbeiten und nochmal diese Geschichte mit Ägypten zu erzählen, auf kindgerechte Art und Weise. Die 10 Plagen werden erwähnt und damit die Macht Gottes. Und man erinnert sich, an wen man dort glaubt. Und dann werden nochmal die Hände gewaschen und dann geht es dann irgendwann auch los, das, sag mal, Knäckebrot, also die Matzen zu essen. Die Matzen werden noch ein bisschen veredelt dann mit bitteren Kräutern und irgendwann geht dann das Hauptessen los. Und immer wieder gibt es dabei Gebete, Gesänge und man erinnert sich. Da wird also aus dem Anlass alles rausgeholt, was dran ist. Schon im Exodus-Buch, im Kapitel 12, lesen wir, dass die Kinder dort wichtig sind. Vers 26 und 27 lese ich nochmal vor. Wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr denn dafür einen Brauch? Dann sollt ihr sagen, es ist das Passahopfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Man kann sich erinnern und sagen, ja, heute ist ein Feiertag. Oder man kann so wie die Juden das Gute, was Gott getan hat, richtig kultivieren und richtig intensiv noch einmal nacherleben und Jahr für Jahr einen richtigen Feiertag draus machen. Und das ist die jüdische Tradition, die auch heute noch zumindest in den orthodoxen Häusern gelebt wird. Pessach wird also in der Familie gefeiert und umso bemerkenswerter ist eben, dass Jesus dort seine Jünger als Familie auch sieht. Es ist ein bewusstes Erinnern, ein Fragen und Antworten. Und genau so, wenn wir das jetzt bei Jesus vergleichen, hat er auch nicht einfach mit dem Abendmahl gefeiert, sondern er wusste, es ist bedeutsam. Es ist noch bedeutsamer als die Befreiung aus der Sklaverei von Ägypten. Und deswegen hat er in Lukas 22 diese Einsetzungsworte gesprochen, die wir dann immer von Paulus nochmal wiedergegeben bekommen, wenn wir Abendmahl feiern. Lukas 22 ab Vers 17, da sagt Jesus nochmal, er nahm den Kelch und dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken vom Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot und dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und jetzt kommt's, das tut zu meinem Gedächtnis. Also Jesus macht das Gleiche wie die Juden im Alten Testament. Er sagt, erinnert euch daran. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Gedächtnis ist wichtig. Jesus ging davon aus, dass die Jünger zusammenbleiben, dass sie immer wieder Armbrot zusammen essen, dass sie immer wieder Pessach feiern werden, dass sie immer wieder als Gemeinschaft zusammenkommen. Und so wie die Juden beim Pessachessen eben bewusst an die Befreiung von Ägypten sich erinnern, so sollen wir Christen und die Christen damals uns beim Essen und Trinken an Jesu Opfer erinnern. Nicht nur einmal im Monat, im Grunde immer, wenn wir zusammenkommen. Das drückt nämlich Beziehung aus, eine familiäre Beziehung, die Jesus sich wünscht. Im Laufe von 2000 Jahren Kirchengeschichte ist daraus das recht rituelle Abendmahl geworden, das wir heute noch feiern. Aber im Grunde sollen wir immer, wenn wir zusammenkommen, auch zum Frühstücksgottesdienst oder anderen Möglichkeiten, sollen wir immer wieder auch an Jesus zurückdenken, der uns verbunden hat, der sein Blut für uns gegeben hat und uns damit neues Leben ermöglicht. Wie die jüdischen Kinder können wir uns fragen, was hat sich denn verändert in unserem Leben, seit wir Christen sind? Erinnern wir uns noch an die Gefangenschaft, also ein Leben ohne Gott, wo wir keine Chance hatten, ein neues Leben zu führen, wo wir allein waren mit unseren Kräften, mit unserem Latein. erinnern wir uns noch an die Zeiten, wo wir fern waren von Gott. Und sind wir umso dankbarer nun, dass durch Jesus wir dicht kommen dürfen in Gottes Familie. Jesus lebt und er ist unter uns, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Und er ist, wie der Gott im Alten Testament, er ist ein Befreier. Und er möchte uns ein neues Leben ermöglichen. Und wenn du heute etwas mitgebracht hast, was dich gefangen nimmt, dann darfst du das Jesus geben und sagen, Jesus, mach mich doch auch frei davon. Ich will wieder und wieder damit zu dir hinkommen. Trag doch meine Last, trag meine Schuld, trage meinen Zweifel. Du kannst es doch machen. Er nennt uns seine Familie und will gemeinsam mit uns feiern. Und darum wollen wir nun gleich das Abendmahl feiern. Und alle, die sich mit Jesus Christus verbunden fühlen, sind herzlich dazu eingeladen und können dann dabei sein. Als Einstimmung hören wir ein Lied, das die Juden bei ihrem Pessachfest zum Ende immer singen. Und dieses Lied heißt Shat Gatya, ein kleines Böckchen. Das wird gesungen und es geht in diesem Lied darum, dass Gott der mächtige Herrscher ist von Israel, aber auch von der ganzen Welt. Und das kann uns heute auch eine Einstimmung sein, denn an den gleichen Gott glauben wir auch. Amen.